Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Fotocast Podcast. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich die Anmoderation mache und nicht wie bisher gewohnterweise der Tom, den muss ich hier an dieser Stelle leider entschuldigen, weil der ist beruflich verhindert und kann heute eben nicht teilnehmen. Und deswegen mache ich das heutige Interview alleine. Und heute, in dem heutigen Interview, überschreiten wir Grenzen. Wir gehen in andere Länder und wir gehen, genauer gesagt, gehen wir in die Schweiz, dort in den Raum Zürich. Und am anderen Ende der Leitung, da sitzt der Fabio und den begrüße ich hiermit ganz, ganz herzlich. Und ja, herzlich willkommen im Fotocast Podcast, Fabio.
Ja, hallo, danke, dass ich kommen durfte oder beziehungsweise mit dir reden kann.
Ja, freut mich, dass das auch vor allem so schnell geklappt hat, dass wir das so schnell hinbekommen haben und vor allem auch, nachdem wir jetzt ein paar kleine technische Schwierigkeiten hatten, dass es dann doch noch geklappt hat. Mich würde jetzt mal interessieren, ich kenne dich so ein bisschen, aber viele Zuhörer kennen dich natürlich nicht. Würdest dich mal einfach kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich so in der Fotografenwelt so treiben tust?
Ja, also ich bin der Fabio Antenore, bin aus der Schweiz, wie du schon gesagt hast. Ich bin Landschaftsfotograf, spezialisiert auf Timeblendings und auch Nachtfotografie, also so ein bisschen hyperreale Geschichten. Ich gebe Workshops, guide Touren, jetzt seit diesem Jahr auch Fotoreisen mit verschiedenen Partnern zusammen. Ich bin unter anderem Sigma Reference Photographer, also offizieller Fotograf von Sigma. Ich bin Loewe Pro Storyteller, das heißt, arbeite auch mit Loewe Pro Rucksäcken und so weiter zusammen. Ja, das ist so eigentlich, was ich bin und was ich mache.
Ja, cool. Was kann man sich jetzt eigentlich so unter hyperrealen Landschaftsbildern vorstellen? Weil ich denke jetzt mal, die normale Landschaftsfotografie oder auch Sternenfotografie, das dürfte so ziemlich jedem geläufig sein, aber ich habe das auch gelesen. Hyperreale Landschaftsfotografie oder hyperreale Landschaftsfotos, wie du schreibst oder gesagt hast. Nur was ist denn das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Das bedeutet eigentlich, dass ich ein bisschen größeren Aufwand betreibe, sowohl beim Fotografieren selbst als auch bei der Bearbeitung. Hyperreal bedeutet halt, wie der Name schon sagt, es ist eigentlich schöner als normal. Sprich, ich arbeite da oft mit sogenannten Timeblendings, was bedeutet, ich lasse die Kamera längere Zeit am selben Ort und schieße halt Bilder in einerseits verschiedenen Geschwindigkeiten, also halt mal, wenn irgendein Vogel oder was im Bild sein soll, dann eine 200, 400 Sekunde oder so, irgendwelches Wasser, das dann halt mit 2, 3 Minuten lang gezogen wird, dann verschiedene lange Geschichten, um halt hellere und dunklere Dinge so ins Bild zu bringen, wie sie sein sollen, dass ich nicht nur auf die Dynamik der Kamera angewiesen bin, sondern ein bisschen mehr mit ins Bild bringe. Und natürlich fast einer der ausschlaggebendsten Punkte, dass ich beispielsweise, wenn die Sonne am Untergehen ist, die Sonne noch nehmen, wenn sie halt noch einen Stern macht, wenn sie noch da ist, wenn man noch so die letzten Strahlen auch auf dem Vordergrund hat. Und dann warte ich halt eine gewisse Zeit, bis dann der Himmel farben wird. Und all diese Eindrücke nehme ich dann zusammen in ein Bild. Also es geht mir eigentlich in dem Moment darum, das Gefühl, welches ich vor Ort habe, mit ins Bild einfließen zu lassen. Also nicht irgendwie, wenn so in einer kurzen Belichtung bin, geht es den meisten Fotografen darum, dass sie den Moment einfangen können, einfrieren können. Bei mir geht es ein bisschen weiter. Ich will das Gefühl einfangen. Und da ich mich als Fotograf normalerweise ja längere Zeit am selben Ort befinde und nicht nur eine 200-Sekunde, probiere ich halt die Top-Momente dieser Zeit in ein Bild einfließen zu lassen und durch das halt irgendwie das Ganze ein bisschen pompöser aussehen zu lassen. Wie auch in der Nacht beispielsweise, wenn halt ich die ISO so hochschrauben müsste, dass der Vordergrund noch irgendwie sichtbar ist, dass da ziemlich viel Rauschen rum ist, lasse ich halt einfach mal 10 Minuten durchlaufen, die Kamera, mit weniger hoher ISO. Oder noch stärker, ich gehe irgendwo so weit, dass ich in der blauen Stunde vor oder Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang den Vordergrund schon mit aufnehme und das dann mit den Milchstraßenbildern von später kombiniere.
Krass, das ist ja schon extremer fotografischer Aufwand. Also, wenn ich es jetzt zusammenrechne, dann ist das ja eigentlich so: Du versuchst halt eben möglichst viele Tageszeiten in ein Bild zu packen. So ein bisschen.
Möglichst viele Tageszeiten, das ist ein bisschen übertrieben, weil dann müsst ihr 24 Stunden vor Ort sein. Aber ich versuche eigentlich halt einfach, das so darzustellen, wie ich das vom Gefühl her für richtig halte. Also eben, wenn es halt sein muss, dass es 3 Stunden Unterschied sind, dann bin ich mal 3 Stunden da. Also ich war zum Beispiel gerade mal am Canale Grande da in Venedig und da war ich wirklich 3 Stunden vor Ort und habe halt gewartet, bis das Licht, was zuerst noch auf den Häusern ist, dann irgendwann nach hinten geht, dass ich überall Licht da in den Fenstern reflektiert habe, wie ich es haben möchte, bis dann zu dem Moment, wo der Himmel anfing, Farben zu werden.
Und die werden dann eben einfach alle kombiniert, diese Bilder, dass da dann ein super geniales Endergebnis rauskommt.
Ich habe dich jetzt gerade nicht mehr ganz verstanden, aber ja, die werden alle kombiniert, das habe ich noch verstanden.
Okay. Ja, krass. Wie viele Bilder entstehen da so im Schnitt dann am Ende für ein Endbild?
Ist ziemlich unterschiedlich, also es kommt schon mal vor, wenn halt noch ein Porno mit im Spiel ist, also wenn es wirklich so ist, dass ich zum Beispiel sogar ein Matrix-Porno mache, also ein mehrreihiges Panorama mit Milchstraße beispielsweise, können es schon noch mal 20 Bilder oder mehr sein, oder wenn irgendwas gestackt wird, weil halt noch irgendein Himmelsobjekt wegen dem Nebel oder was mit drin ist, dann ja, dann werden es schon noch mal 20, 25 Bilder, also im Normalfall sind es aber meistens irgendwo zwischen 3 und vielleicht 6 Bilder, weil halt doch einerseits meistens, weil der Fokus gestackt wurde, also weil ich nicht einen direkten Vordergrund habe, den natürlich ausdecke, weil ich nicht mag, wenn ein Bild irgendwo nicht scharf ist, probiere ich halt wirklich von vorne bis hinten scharf zu haben, also nicht irgendwie ein Kompromiss wie die hyperfokale Distanz oder irgendwas, sondern wirklich durchgehend scharf, dann sind wir sicher 2 bis 3, um den Fokus zu stacken, dann wenn irgendwo im Bild noch Elemente sind, die ein bisschen dunkler sind als der Rest, dann halt noch eine zusätzliche, die heller gemacht, also länger belichtet wurden, damit es heller wird, um den Teil ein bisschen hervorzuholen. Und dann je nachdem, wie aufwendig der Himmel ist, wenn die Sonne noch mit im Spiel ist, dann halt noch eine separate für die Sonne bzw. für die helleren Flecken im Himmel, bloß vielleicht 2, 3 noch für den Rest des Himmels, wenn irgend noch ein Tier mit rein muss, wie ein Vogel oder so, dann wird halt das auch nochmal separat aufgenommen. Damals, so pauschal kann ich es nicht sagen, aber ich würde mal sagen so 3 bis 30.
Krass, also jetzt, wenn man das so hört, hört sich das noch viel krasser an. Ich hab das mal gelesen, glaube in einem Facebook-Beitrag von dir, eben wo es auch um Focus-Stacking ging. Und da habe ich das mal so gelesen, eben, dass du da so Focus-Stacking betreibst und dies und das und jenes. Wenn man das liest, dann hört sich das schon so an, so oh, okay, da steckt einiges an Aufwand dahinter. Aber wenn man das jetzt mal so live hört, dann ist das doch schon echt heftig. Eben, da wird ja, also du stackst oder passt ja zusammen, was geht.
Ja, klar. Aber natürlich auch mit, also eben, es gibt Grenzen. Also.
Ja, natürlich, dass halt was super Tolles dabei rauskommt. Man kann es natürlich genau auch verhunzen, aber das ist ja nicht Ziel der Sache letztendlich.
Ja, das ist so. Also aber nur ganz nebenbei, also es ist nicht so, dass ich nur das mache. Nicht, dass irgendwie du oder die Zuhörer denken, ich mache jetzt wirklich nur Bilder, die halt aus 20, 30 Bildern bestehen. Also es kommt auch bei mir vor, dass ich Single-Frame-Geschichten mache oder halt vielleicht mal nur einen gesteckten Fokus oder eine gesteckte Belichtung oder so. Aber ja.
Ja. Wie viel Zeit und Aufwand betreibst du dann nachher noch in, ich nehme an, du verwendest Photoshop, denke ich mal. Wie viel Zeit investierst du da dann nachher noch? Die Bilder eben, die müssen dann irgendwie montiert werden.
Ja, sagen wir.
Und eben, das braucht auch eine gewisse Zeit.
Ja, das ist unterschiedlich. Ich denke mal, eine halbe Stunde mindestens. Also auch bei Single-Frame-Geschichten arbeite ich mindestens 20 bis 30 Minuten an einem Bild. Also auch wenn es nur eine einzelne Belichtung ist, gehe ich immer noch danach in Photoshop und mache halt da nochmals ein paar finale Korrekturen. Wenn es etwas aufwendiger ist, wie jetzt irgendwie ein Matrix-Porno, wo halt irgendwie 2, 3 Reihen, sagen wir mal 4, 5 Bilder oder so sind, dann kann das schon mal ein paar Stunden sein, weil je nachdem, wie aufwendig es ist, wenn der Fokus noch mitgesteckt ist, dann kann das die Software nicht in einmal zusammenrechnen. Dann muss man halt so verschiedene Stücke immer wieder zusammenbauen und dann die wieder zu einem größeren zusammennehmen. Dann kann es schon mal sein, dass ich irgendwie 3, 4 Stunden dran sitze.
Krass. Gehen wir mal in der Zeit so ein bisschen zurück, weil ich denke, ich gehe mal einfach davon aus, du wirst dir ja nicht einfach eine Kamera gekauft haben und dann losgezogen sein und gesagt haben, so, ich fange jetzt sofort an, mit hyperrealen Landschaftsfotos zu machen. Nee. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also wie hast du mit der Fotografie angefangen und wie kam dann dieser Wandel zu sagen, hier, ich will jetzt so in diese Richtung hyperreale Landschaftsbilder gehen?
Das ist eine gute Frage. Also genau kann ich dir das nicht mal sagen. Also angefangen zu fotografieren, das Ding ist, ich fotografiere eigentlich noch nicht so wirklich lange. Ich fotografiere jetzt nur 4,5 Jahre oder so. Ich war ursprünglich Audioingenieur, also Tontechniker, und musste dann mal für einen Videodreh eine Kamera mir zulegen, um so in so Behind-the-Scene-Geschichten ein bisschen zu fotografieren. Das war dann in einem Lost Place der Videodreh damals, und irgendwie habe ich dann so, die Lost Places haben mich dann so ein bisschen geflasht, und dann habe ich ein paar Lost Places fotografiert, irgendwann gemerkt, dass ich das Fotografieren irgendwie mag und sogar noch so ein bisschen Talent dazu habe und keine Ahnung, irgendwann waren es dann plötzlich Landschaften, irgendwann merkte ich, dass mir das alles ein bisschen zu wenig ist. Hey, das merkte ich eigentlich schon ziemlich von Anfang an. Zu Beginn habe ich halt irgendwie noch mit Photoshop und so nicht wirklich gut umgehen können. Da habe ich so mit verschiedenen Apps und so Zeug zusammengebastelt, aber da hat schon immer so ein bisschen meinen eigenen Workflow gehabt. Und ja, ich weiß es wirklich nicht, wie es dazu gekommen ist, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Irgendwie, ja, es ist einfach
Es hat sich so
passiert.
entwickelt.
Ja.
Es hat so eine langsame Entwicklung oder eine schnelle Entwicklung gewesen, von den normalen Landschaftsfotos zu merken, halt hin hier mit Photoshop kann man ja in Zusammenarbeit mit vielen Aufnahmen noch viel, viel mehr machen, wie einfach nur ein Bild.
Ja, genau, ist das sowas.
Ja, aber krass, bin ich immer noch, also ich selber kenne deine Bilder ja, und die sind zum Teil, also die müsst ihr euch mal anschauen, das sind wirklich weit über das Level von einem normalen Landschaftsfotos hinaus. Also sind wirklich fantastische Aufnahmen dabei und sehr, sehr viele Milchstraßenbilder auch. Und da ist ja schon so ein bisschen das Nächste. Du bist ja, glaube ich, fast nur dann unterwegs, wenn alle anderen schlafen.
Also meinen Sie jetzt Arbeiten an sich, oder? Ja, nee, also ich bin ein Nachtmensch, ist ganz klar. Ich arbeite immer bis 3, 4 Uhr morgens und schlafe dann 3, 4, 5 Stunden und dann geht es weiter. Ich schlafe meist nicht sehr viel, aber das heißt, ich bin nicht nur dann unterwegs, wenn die anderen schlafen, weil ich weniger schlafe als die anderen. Aber ja, ich bin grundsätzlich ein Nachtmensch.
Gut, ich meine, für die Milchstraße und Sterne und sonstiges, da ist es natürlich schlecht, wenn man tagsüber unterwegs ist. Das
Das ist so gut.
funktioniert nicht so.
Da kommt ja noch mehr dazu. Da muss auch der Mond und alles darf nicht da sein. Das ist dann auch doch was, das man immer ziemlich genau planen muss.
Ja. Wie planst du eigentlich deine ganzen Fototouren? Also man sieht es ja auf deinen Bildern, du bist ja auch viel in den Bergen unterwegs und alles. Und in der Landschaft kenne ich das ja auch selber. Das Wetter ist nicht immer so sehr dein Freund, wie man es ursprünglich gedacht hat. Ich meine, weil wenn du da dann die Zeit, die du auch investierst für Bilder, da ist das ja schon ziemlich viel verbrannte Zeit, wenn es dann in die Hose geht.
Ja, also das Ding ist, eigentlich ist das Ziel ja, dass es nicht in die Hose geht. Das heißt, ich plane das Wetter ziemlich genau. Also ich habe auf so eine Liste quasi, wo ich viele verschiedene Spots drauf habe, die ich besuchen will. Dann gleiche ich das Ganze ab mit den Wetterdaten, wie es irgendwie sein wird, verwende verschiedene Apps dazu und probiere dann halt so möglichst nicht zu viel Zeit zu verbrennen. Aber also gerade im Moment habe ich eh so eine Phase, wo alles ein bisschen nicht so läuft, wie es sollte. Keine Ahnung wieso. Aber im Normalfall kann man das also doch ziemlich genau planen. Also jetzt halt nicht eine Woche voraus. Man muss flexibel sein. Entweder ist es ein Spot, an dem man unbedingt will, dann nimmt man in Kauf, dass man da 5-mal hingeht, bis das Wetter stimmt. Wenn es nie stimmt und sonst halt wirklich schauen, wo ist das Wetter heute gut, also oder beziehungsweise morgen gut. Im Normalfall plane ich die Touren am Abend davor wirklich definitiv, weil man viel früher nicht so genau sagen kann, wie das Wetter wird. Die ganzen Voraussagen sind ja noch nicht so auf dem Level, dass die immer so 100% zutreffen. Und ja, dann plane ich am Abend davor, bevor ich abfahre, natürlich nochmals kurz und dann geht's dahin. Also übrigens, wer was über Planung wissen will, an der Fotomesse PIX 17 in Zürich dieses Jahr habe ich zwei Vorträge. Der eine davon geht genau um dieses Thema, um Planung von Fotospots und so weiter. Also vor allem die moderne Planung, wie man Apps und so dazu verwenden kann.
Ja, ich denke, dass gerade heute ist es wahrscheinlich schon wesentlich einfacher geworden durch die ganzen Apps, die man halt verwenden kann, dass man auch jederzeit und an jeder Ortschaft halt gucken kann, wie sich das Wetter entwickelt, ist es sinnvoll noch weiterzugehen oder je nachdem halt auch nicht. Was wären denn so deine Top 3 Apps, die du verwendest für deine Planung und die du einfach mal so mitteilen könntest?
Also was ich sicher immer verwende, ist Fotopilz. Das geht halt allerdings nur, wenn man ein iPhone hat. Das ist so meine wichtigste App, die benutze ich immer. Dann die zweite, die ist ähnlich, das wäre die TPE. Das ist auch so eine App wie Fotopills, was eigentlich darum geht, wo und wann die Gegebenheiten stimmen. Also wann ist der Sonnenuntergang, an welchen Stellen, wo wird die Sonne untergehen, wo wird die Milchstraße aufgehen und so weiter. Das sind beide ziemlich ähnlich. Sind die zwei wichtigsten eigentlich. Und hat fürs Wetter im Moment bin ich, also das wechselt immer so ein bisschen. Im Moment sind eigentlich meine wichtigsten Wetter-App die Meteo Earth und die Weather Pro. Also beziehungsweise Meteo Earth ist eine App, die mit Weather Pro zusammenarbeitet, wahrscheinlich dieselben entwickelt haben sogar. Das ist ein ziemlich cooles Tool, wo man sich fast alles einblenden kann, halt mit Animation. Ich habe am liebsten, wenn es Animation hat, wo ich wirklich halt die Windrichtung sehe, wo ich sehe, wie sich die Wolken bewegen, sogar Klimadaten abrufen kann für die verschiedenen Orte, wo mir so ein Durchschnittswert gezeigt wird, wie es normalerweise in den und den Jahreszeiten sein wird. Was da noch cool ist, ist Meteo Blue, weil da hat es einen Teil drin, wo man die Wolkendecke sehen kann, beziehungsweise wo man sehen kann, in welcher Lage, also wir haben ja drei Wolkenlagen normalerweise, in welcher Lage wann eigentlich zu erwarten ist, dass es Wolken hat oder nicht, weil es ja gerade für die Farben am Himmel ziemlich wichtig ist zu wissen, wo sind die Wolken, weil wenn die unteren beiden Schichten mit Wolken bedeckt sind und da die Sonne untergeht, dann habe ich sicher keine Farben am Himmel. Wenn er, also das heißt, optimal müsste nur die oberste mit Wolken sein und die beiden unteren dürften nichts haben. Darum ist das halt noch wichtig zu wissen. Dafür das Meteo Blue. Oder die Skyfire-Funktion von TPE, die macht das selber schon. Bin ich gerade so ein bisschen am Testen im Moment.
Ah, okay, ja. Also ein Teil der Apps kannte ich schon, ein Teil eben noch nicht. Bin ich mal gespannt, was das genau ist. Eben gerade so die Wetter-Apps sind natürlich für alle, die in der Landschaft unterwegs sind, sind die sicherlich immer spannend zu sehen. Und eben da kann man die sicher sehr gut gebrauchen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich kenne es jetzt nur hier bei uns aus dem Schwarzwald, diese Region. In der Schweiz ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, aber ich nehme jetzt einfach mal nicht an, dass wenn ihr da irgendwo in den tiefen Schweizer Alpen oder so unterwegs seid, dass ihr dann da am Abend oder irgendwann oder am Mittag halt hinlauft und dann auch wieder zurücklauft. Habt ihr dann eine komplette Wanderausrüstung und alles Mögliche dabei und so eine Biwaking-Ausrüstung?
Ja, im Normalfall schon, also jetzt im Winter manchmal ja, manchmal nein, aber im Sommer ist ganz klar, bin ich eigentlich jedes Wochenende irgendwo halt mit dem Zelt, also ich arbeite da natürlich wie meistens auch wieder mit Partnern zusammen, ich bin gesponsert von Nordisk mit Zelten und von Lowa mit Schuhen und das nochmal von da schon mal immer schön, das gute Equipment zu haben, aber ja, man gibt halt da doch auch ziemlich viel Geld dann aus für die ganze Ausrüstung, weil man halt, ja, in den Bergen wird es auch im Sommer ziemlich kalt weiter oben.
Ja. Wie ist das? Also ich habe das nur eben hier für den Schwarzwald gelesen. In Deutschland ist das rein rechtlich, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gar nicht ganz so einfach, dass man da irgendwo nachts in Anführungsstrichen kampieren tut. Es ist ja eigentlich eher ein Biwaken. So wie ich gelesen habe, ist das in der Schweiz schon ein bisschen einfacher.
Jein, also theoretisch Biwaken darf man über Nacht einmal, aber Biwaken würde bedeuten, man darf kein Zelt mitnehmen, was halt je nachdem, wie die Witterungsumstände sind, nicht so optimal ist. Aber in den meisten Fällen macht es nicht wirklich Probleme. Also wenn du jetzt halt wirklich schaust, dass da nirgends irgendwie was rumliegt, dass es sicher keinen Abfall hinterlässt, dass du irgendwie nichts zerstörst, dann, also ich hatte bis jetzt noch nie Probleme, dass ich an einem Ort wieder weg musste oder so. Nur schon, weil halt man sagt, wo kein Kläger, kein Richter. Also
ich denke auch, dass also das Wichtigste ist einfach, dass man halt alles wieder mitnimmt und keine Abfälle rumliegen lässt und sonst irgendwas, weil sonst wird das mit der Zeit halt einfach in den falschen Blickwinkel rutschen und dann werden natürlich auch Kontrollen verschärft und alles. Und solange das alles so Hand in Hand geht und die Natur so belassen wird, wie sie ist, denke ich, wird sich da vielleicht weniger einer drüber aufregen.
Ich denke, es ist wahrscheinlich schon auch, also vor allem, wenn halt die Leute wissen, dass man fotografiert und dass man eine gewisse Reichweite hat auf Facebook und Instagram und so, sind wiederum auch die Bergbahnen gar nicht mal so abgeneigt, dass Bilder von da entstehen. Und wenn ich den, also es gab auch schon Fälle, wo ich noch mit denen gesprochen habe und eben ganz klar gesagt, schau, ich mache die Bilder erreichen so und so viele Leute, was ja wiederum Werbung für die ist. Also die wollen ja auch, dass die Leute da hinkommen. Darum denke ich, hat man eine gewisse Narrenfreiheit, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, nicht ganz unbekannt ist. oder es ist nicht so, dass ich sehr bekannt bin, aber hat doch eine gewisse Reichweite erreicht und das so auch argumentieren kann mit den Leuten.
Na, jetzt ist ja 2017, wir haben jetzt März, Ende März, du hast ja eingangs schon erwähnt, was wird denn so dieses Jahr noch alles von dir, was steht denn 2017 bei dir so richtig auf dem Plan?
Also auf dem Plan ist eben das nächste Mal ist, da am 8. und 9. April werde ich, wie gesagt, an der PIX 17 Vorträge halten und einen Stand haben. Also ist jeder auch gerne eingeladen, auf ein Café bei mir vorbeizukommen. Dann wird es erstmal 2 Wochen nach Island gehen. Da werden wir einerseits so Tutorials drehen und halt, ich bin für Contiki-Reisen da. Also ich arbeite für eine Reisegesellschaft und mache Bilder für die, für die Kataloge und so. Man wird nebenbei die Tutorials drehen. Dann werde ich eine Woche mit Freiraumfotografie eine Reise begleiten, die in die Toskana geht. Werde in der ersten Juliwoche ebenfalls mit Freiraumfotografie zusammen einen Workshop in Valenzuola anbieten. Das ist da, wo es so Lavendel und so gibt, wo Milchstraße und so weiter. Ist übrigens alles auf meiner Homepage ersichtlich. Werde im Ende Oktober eine Reise in Island anbieten. Also das wird eine Abenteuerreise sein mit Campern und so weiter. Dazwischen wird noch irgendwann mit Amazing Views ein Workshop am Lago de São Seo in der Schweiz sein, plus eine zweitägige Tour zum Stellisee und Riffelsee, das Matterhorn fotografieren. Natürlich ganz viele Workshops, so sind noch dazwischen. Das habe ich ja circa 2 pro Monat, einfach Theorie-Workshops. Ich werde für die Fotopro AG einen Workshop anbieten beim Etang de la Gruyère. Es werden für Leitenbeit verschiedene Workshops auch noch sein. Und ich werde im Sommer nochmals 2 Wochen sicher auf den Lofoten und Nordnorwegen sein. Und wenn alles gut läuft, im November noch eine Reise auf die Lofoten anbieten. Das ist mal was geplant ist. Dazwischen werden noch hunderte und weitere Geschichten sein.
Ja, wir werden natürlich die Homepage alles in den Shownotes verlinken, eben, dass da jeder Zugriff drauf hat und sich das mal angucken kann. Und wenn da einer Lust drauf hat, kann er sich da ja gerne mal einchecken. Also es ist ja richtig krass, was da 2017 bei dir auf dem Plan steht. Das ist ja schon richtig, es ist ja ordentlich. Also es ist ja nicht so, dass das mal so, ja, mache ich halt mal, sondern gerade so Fototouren, die wollen ja auch gut geplant sein.
Ja, das ist so. Also ich bin im Moment auch gerade ziemlich absorbiert mit Arbeit. Versink so ein bisschen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Meine To-Do-List ist so nach dem Motto, ich kann 2 Dinge abhaken und muss 3 neue draufschreiben. Irgendwie wird das Ding immer länger anstatt kürzer.
Ja. So ein Foto-Workshop, wenn da jetzt jemand sagt, hier würde ich gerne machen, interessiert mich eigentlich. Was würde denn da jetzt jemanden inhaltlich erwarten und ist das eher was für Anfänger oder muss man da schon fortgeschrittener Fotograf sein, um da bei dir was mitzumachen, also dass es sich halt auch für einen selber lohnt?
Sowohl als auch. Also bis anhin hatte ich eigentlich fast nur, ich sage jetzt mal, fortgeschrittenen bis sehr fortgeschrittenen Workshops, also wo ich vorausgesetzt habe, dass Lightroom und Photoshop beherrscht wird schon plus minus. Also das war einerseits halt, was ich hauptsächlich, also den Workshop, den ich am meisten anbiete, ist mein Workflow-Workshop. Da geht es darum, dass ich von A bis Z alles erkläre, also eben den Teil mit der Planung, mit den verschiedenen Apps, dann meine Technik, wie ich fotografiere und bis dann halt am Schluss die Bearbeitung in Lightroom und Photoshop. Das ist so ein bis anhin 3-stündigen Workshop. Jetzt habe ich ihn auf 3,5 verlängert, weil ich eh immer zu lang habe. Dann für Leitendbyte biete ich einen Enhancement-Workshop noch an, ziemlich regelmäßig, wo es darum geht, wie man so mit Mehrfachentwicklung was machen kann aus den Bildern, also nicht die Mehrfachbelichtung, die ich normalerweise mache, sondern nur, was kann ich aus einem Bild machen, wenn ich das verschiedene Mal entwickle in Lightroom und dann so in Photoshop zusammenbaue. Ich biete Filter- und Langzeitbelichtungsworkshops an, ebenfalls auch für Leitendbyte hauptsächlich. Jetzt kommt als neuestes noch so ein Special Effects Workshop dazu, wo ich halt so ein paar Spezialtechniken zeige, mehr so auch im Enhancement-Bereich, also so wie halt ein bisschen mehr Licht ins Bild bringen und so einfach quasi bescheißen. Dazu habe ich einen Second-Level-Workshop, den ich regelmäßig anbiete, mit meiner Ex-Partnerin zusammen noch, wo wir so verschiedene, also hauptsächlich verschiedene Freistellungstechniken in der Landschaftsfotografie und Luminanzmasken und so Zeug anschauen. Plus jetzt eben werde ich ab Juni, wenn es mir recht ist, zum ersten Mal auch Lightroom und Photoshop Basic Kurse anbieten.
Ja. Cool. Wenn jetzt jemand hier dabei ist, der sagt, also gut, ich bin jetzt auch Landschaftsfotograf oder ich möchte ein bisschen mehr in der Landschaft fotografieren gehen und habe mir jetzt ein paar Bilder angeschaut, wo halt, das halt nachts der Sternenhimmel zu sehen. Was würdest du jetzt sagen, wenn einer sagt, du Fabio, wenn der dich anruft, hier Fabio, ich will mal hier Landschaft mit Sternenhimmel fotografieren, als jetzt nicht so abgedreht wie du, sondern einfach so, dass ich die Landschaft ein bisschen drauf habe und die Sterne ein bisschen drauf habe. Was muss ich denn da machen? Wie gehe ich da vor? Was ist wichtig, dass ich da auch die Sterne wirklich drauf bekomme und nicht irgendwelchen Bildermatsch?
Also wichtig ist einmal, dass man eine Linse hat mit möglichst großer Maximalblende, also sprich mindestens F2.8 oder halt jetzt, ich finde für mich ist das optimalste Objektiv, das im Moment auf dem Markt ist, um die Milchstraße zu fotografieren, das Sigma Art 20mm 1.4, weil es halt das weitwinkligste mit der größten Blende ist. Also es gibt eigentlich eh nichts in der Weitwinkligkeit, das eine 1.4er Blende hat. Da wird zwar in 2 Monaten wird jetzt ebenfalls von Sigma ein neues rauskommen, das Sigma Art 14mm, allerdings nur mit 1.8, aber heißt halt doch wieder, durch die 14mm kann ich die Sterne ein bisschen länger belichten, weil bei den Sternen ist die Hauptherausforderung, dass wir uns drehen und ab einer gewissen Zeit halt die Sterne Striche ziehen und nicht mehr als Punkte abgebildet werden. Ein weiterer Punkt, also der sehr ausschlaggebend ist, was viele falsch machen, gerade zu Beginn, ist, sie trauen sich nicht, die ISO hochzuschrauben, weil wenn ich so um die 1000 rum irgendwo fotografieren will, habe ich zu wenig im Bild, also zu wenig Licht im Bild, als dass ich irgendwie was sauber rauskriege. Dann müsste ich ja gewisse Dinge im Bild aufhellen. Wenn ich was aufhelle, auch schon mit 1000 ISO, rauscht es extrem. Aus dem Grund verwende ich halt da dann die ETTR-Technik, Exposed to the Right heißt das. Haben wir jetzt nicht die Zeit, da genauer einzugehen. Wer es wissen will, kann das googeln oder besucht einen meiner Workshops. Das heißt eigentlich einfach, dass ich im Prinzip heller belichte, als ich das Bild bräuchte und dann wieder runterschrauben ein bisschen. Was jetzt für mich heißt, wenn ich eine 2.8er Blend habe, bin ich normalerweise bei ISO 6400 oder sogar 8000. Wenn ich mit einer 1.4er Blende jetzt beim 20mm, da bin ich dann halt da wirklich mit der ISO auf 3, 2 bzw. 4000 in entsprechenden Lichtverhältnissen. Und halt eben, wie gesagt, die Zeit ist beschränkt. Also jetzt bei 20 mm war es 13 Sekunden maximal. Wenn es halt irgendwie 16 oder 14 oder so sind, dann ist es irgendwo zwischen 20 und 25 Sekunden. Es gibt ja die 500er-Regel, mit der man eigentlich ausrechnen kann, wie lange man belichten kann. Das würde dann heißen, 500 durch Brennweite würde mir die theoretische Zeit geben. Aber ich schreibe es auch immer in Tutorials, also ich schreibe regelmäßig auch Tutorials für Digital Photo, Pictures Magazine und so weiter. Schreibt da auch immer dazu, eigentlich die 500er-Regel ist ein schöner Anhaltspunkt, aber im Endeffekt nicht sehr genau. Also wenn ich die 500er-Regel befolge, dann habe ich eigentlich immer Striche, mindestens im 100%. Das ist natürlich was anderes, wenn ich dann die Geschichten kleinkroppe und auf Facebook schmeiße mit 2048 auf der langen Kante, das ist nicht so ein Problem, aber ab dem Moment, wo ich das ausdrucken will, in 100% der Größe habe ich Striche. Das heißt, im Normalfall 500er-Regel dann minus 5 bis irgendwie 10 Sekunden sicher.
Also wenn man es mal so ganz schnell, wenn ich es zusammenfassen darf, ist es eigentlich eben gucken, dass man ein möglichst weitwinkliges Objektiv nimmt, eine recht große Offenblende, dann die ISO raufdrehen, also gerne auch mal 3200, 6400 und natürlich ein Stativ sollte man haben.
Ja klar, also ja.
Weil bei 20 bis 30 Sekunden Belichtungszeit hält man das Ding nicht mehr ruhig. Also eben.
Also ich kenne mindestens niemanden, der das kann.
Also Ultraweitwinkel, Offenblende, so viel wie halt geht. Je offenblendiger, desto besser. und Stativ und die 500er Regel, damit kann man sich mal so ein bisschen rantasten. Also man kann es damit einfach grob überschlagen ausrechnen und dann am besten mal ein, zwei Bilder machen und im Live-View dann angucken und gegebenenfalls halt die Belichtungszeit ein bisschen zurücknehmen und dass man sich dann halt da so rantastet an die richtige Zeit, dass die Sterne keine Striche mehr sind.
Ich würde mal eher sagen, zu Hause anschauen, weil im Live-View siehst du eh nicht so gut. Ich würde wirklich in dem Moment, also wenn ich eine neue Linse habe oder sogar eine neue Linse und eine neue Cam, dann mache ich mal so verschiedene Dinge. Also eben halt, ich probiere mal ISO zwischen 2.500 und eben 8.000 und halt mit der Zeit auch ein paar Sekunden Unterschied. Probiere das mal und schaue es dann zu Hause an, was am besten kommt. Und auf dann weiß ich es ja, weil das Schöne an der Milchstraße ist, die verändert sich nicht groß. Die Einstellungen bleiben plus minus immer dieselben.
Na. Und jetzt gibt es ja viele, die natürlich sagen, ja, wenn ich aber hier mit Offenblende fotografiere, dann ist ja, weiß man ja normalerweise meistens aus dem Porträtbereich, so ja, da ist das Model scharf und der Hintergrund unscharf, aber da man ja die Sterne fotografiert, ist es ja so, dass die sind ja so weit weg, da ist ja trotzdem dann alles scharf, ist es so richtig?
Ja, also einerseits ja, andererseits kommen halt da dann wieder die Mehrfachbelichtungen ins Spiel, weil ganz klar, ab dem Moment, wo ich einen direkten Vordergrund habe, also ich fokussiere auf unendlich, beziehungsweise ich schaue mir einen Stern an, suche den im Live-View, mache den groß, dann mache den scharf, dann ist mal eigentlich alles, was auf unendlich ist, scharf. Das Problem ist halt, wenn irgendwas näher daran ist, ist das nicht scharf. Das heißt, ich muss entweder eine Komposition wählen ohne direkten Vordergrund und wenn ich einen direkten Vordergrund habe, komme ich nicht darum, den Fokus zu stacken und halt eine zweite Belichtung zu machen, nur für den Vordergrund, vielleicht sogar die Blende wieder ein bisschen schließen und länger fotografieren, weil das kann ich dann ja, es geht ja nur um die Sterne, nur die Sterne alleine kann ich nicht länger fotografieren. Das heißt, dann halt irgendwie anstelle von 13 Sekunden, 2, 3, 4, 5 Minuten mit ISO ein bisschen weniger, mit Blende ein bisschen mehr geschlossen und dann das zusammenbauen.
Ja, aber gut, das ist ja schon wieder so eher fortgeschrittene Skills, dieses Stacken und alles mit reinbezogen darauf, ich will mal die Sterne fotografieren gehen, dann ist es, glaube ich, einfach Ultraweitwinkel, Offenblende, Stativ, 500er Regel, sich langsam rückwärts rantasten an die richtige Zeit, die Sterne anfokussieren manuell und dann halt fröhliches Fotografieren, darauf hoffen, dass, darauf achten, dass halt der Mond nicht da ist, weil sonst ist der Himmel wieder zu hell und ich denke dann, kommen dafür für jeden, der damit anfängt, schon mal ordentlich brauchbare Bilder dabei raus.
Ja, man muss dann natürlich halt der Komposition wählen ohne direkten Vordergrund. Das würde ich dann noch drauf schauen.
Und dann halt in Lightroom auf jeden Fall halt noch ein bisschen oder in Photoshops rauschen, damit er rausrechnen. Gerade wenn man jetzt so 6400 nimmt, dann kann man da ja schon gut ebenso entrauschen. Ja, cool. Ich glaube, das ist auch so ein recht guter Abschluss, dass man den Zuschauern bzw. Zuhörern hier sagen kann, eben jetzt wisst ihr, wie ihr auch mal Sterne fotografieren könnt und bietet sich ja dann an, am heutigen Abend dann direkt mal rauszugehen mit der Kamera und das Ganze auszuprobieren. Wer das noch nicht gemacht hat, ist eine tolle Sache, weil es schon wieder nochmal andere Einblicke gibt in die Welt, in den Sternenhimmel, die man so mit dem Auge gar nicht wahrnimmt. Und von dem her, glaube ich, ist das ein recht cooler Abschluss, dass man da den Leuten das so ein bisschen an die Hand geben kann, wie man mit einfachen Mitteln die Sterne fotografieren kann. Und ja, das letzte Wort gehört natürlich nochmal dir. Wir packen alles mögliche in die Shownotes, deine Webseite und alles. Dann können die Leute da mal draufklicken und sich dein Portfolio und alles mal anschauen, was du so anbietest. Und ja, das letzte Wort überlasse ich offiziellerweise dir. Ah, wobei ich habe noch eine Frage, eine abschließende Frage. Ja. Wenn du jemanden empfehlen könntest für diesen Podcast oder empfehlen dürftest, würdest, wer wäre diese Person?
Oh, das ist jetzt schwer. Wenn ich jetzt wer nicht sage, dann sind andere böse. Muss ich jemanden sagen?
Nee, du musst niemanden sagen. Es ist einfach nur, wenn dir jemand einfällt, wo du sagst, okay, der muss jetzt auch nicht aus der Landschaft sein oder sonst so. Einfach jemand, wo du sagst, das ist eine inspirierende Person, die könnt ihr euch mal einladen.
Also wenn ich super finde, ist der Hans-Peter Gass. Das ist auch ein Landschaftsfotograf, aber halt vollkommen das Gegenteil von mir. Ist der da die Perlen Zürichs das Buch gemacht hat, ist einer, also ist ein guter Freund einerseits und ich finde ein Top-Landschaftsfotograf, der ist sicher interessant.
Ja. Nee, gut, ansonsten das letzte Wort nochmal an dich, wenn du noch was hast.
Ich glaube, ich habe fast alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, dürft ihr mich auf meiner Homepage besuchen. Wenn ihr wollt, auf Facebook, auf 500px, was auch immer. Wenn ihr einen Kaffee wollt, kommt am 8. 9. April an die PIX 17 und sagt Hallo.
Ja, super cool. Nee, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich an dieser Stelle für dieses super coole Interview. War sehr interessant, das mal so zu hören, wie jemand so solche Fotos erschaffen tut, was da so ein bisschen auch dahinter steckt. Und eben ganz herzlichen Dank an dich, Fabio, für die Zeit, die du dir da genommen hast. Und ich denke, wir lesen und sehen uns sicherlich auch irgendwann mal.
Ja, sicher. Danke dir, dass ich sprechen durfte.
Okay, bis dann. Ciao.
Bis dann, tschüss.